Hallo und willkommen im Mediaprogramm der Bernecker Börsenbriefe. Hier gibt es nicht nur Infos, sondern auch qualifizierte Meinungen rund um Aktien, Kapitalmarkt und Geldanlage. Die heutige Episode ist eine Audiovariante des großen Themenchecks von Walter Thyssen mit Hans A. Bernecker. Die Aufzeichnung erfolgte am 14. Oktober 2020 und am gleichen Tag ist das Gespräch im kostenpflichtigen Bernecker TV-Programm bereits on air gegangen. Eine Bitte unsererseits, wenn diese Podcast-Episode werthaltig für Sie war, empfehlen Sie uns gerne weiter und hinterlassen uns gerne eine Bewertung, denn wir würden gerne noch mehr Menschen mit diesem Format erreichen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Bernecker Opinion Podcast-Episode. Hallo meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Themencheck mit Hans A. Bernecker hier im Bernecker TV. Die Agenda ist wieder mal gut gefüllt. Wir schauen auf das aktuelle Marktumfeld inklusive der Berichtssaison. Wir schauen auf diverse Einzelschlaglichter wie Deutsche Bank, Commerzbank und auch ThyssenKrupp. Und im Vorfeld der Berichtssaison kann es natürlich besonders spannend sein zu schauen, was wird vorab schon in die Kurse eingearbeitet, also der Blick auf die Charttechnik. Und unter diesem Blickwinkel möchten wir vier Aktien anleuchten, nämlich Lanxess, Pfeiffer Vacuum, Norma und Befesa. Und eine Zuschauerfrage wollen wir aufgreifen, nämlich bezüglich Royal Dutch. Ich freue mich, dass Sie dabei sind, meine Damen und Herren. Gleich starten wir durch. Hallo Herr Bernecker, ich grüße Sie.
Hallo, ich begrüße Sie ebenfalls.
Herr Bernecker, wir sind inzwischen im vierten Quartal des Jahres, des Börsenjahres 2020 unterwegs und bei dem einen oder anderen taucht vielleicht schon ein wenig das Stichwort Jahresendrallye auf und zwar mit einem großen Fragezeichen, denn der DAX kommt im Moment ja nicht so richtig vom Fleck, abgesehen von den üblichen Schwankungen. Die Stimmung scheint auch etwas abgekühlt zu sein, wenn wir den ZDW-Index der Konjunkturerwartungen zugrunde legen. Wie ist Ihre Momentaufnahme, Ihr Blick auf den DAX, auf das aktuelle Umfeld und wie stehen die Chancen aus Ihrer Sicht, dass wir tatsächlich eine Jahresendrallye bekommen?
Das hängt von zwei Terminen ab. Einmal den amerikanischen Wahlkampf oder das Ende dieses komischen Wahlkampfes am 3. mit denen am 4. November. Daran kommen wir nicht vorbei. Ist aber nicht das wichtigste Thema. Das andere Thema ist natürlich die zweite mögliche Welle des Virus-Zyklus, nenne ich sie jetzt mal. Darauf wird es nun wirklich ankommen. Gibt es eine Gefahr eines Lockout oder gibt es keins? Und wenn es keinen gibt, dann haben wir eine klare Herbst-Winter-Rallye mit einer Laufzeit bis etwa Februar. Mit einem Kursziel von etwa 14.000, 14.500 im DAX. Klare Ansage.
Ja. Herr Bernecker, zwei Zahlen möchte ich in Bezug auf China herausgreifen, über die beispielsweise Reuters berichtete. Zum einen die Importe im September gegenüber Vorjahresmonat plus 13,2%, also ein kräftiger Anstieg. Und dann die zweite Zahl, und zwar bezüglich des Absatzes im Automarkt im September plus 12,8%. Was bedeuten diese Eckwerte für die globale Konjunktur und speziell eben auch für die deutsche Wirtschaft?
Die Chinesen machen vor, was alle anderen nachmachen werden. Die waren die Ersten, die in die Krise geraten sind und sind nun die Ersten, die entsprechend wieder in den normalen, sagen wir, in die Normalität zurückkehren. Dafür fehlen dem Pkw-Markt noch etwa 6% oder 6,9% exakt, um den Stand des letzten Jahres zu erreichen. Alle anderen werden dem eben genauso folgen. Der eine ein bisschen schneller, der andere ein bisschen weniger schnell, aber im Wesentlichen ist die V-Formation perfekt, gibt nichts dran zu deuteln. Das Tempo nimmt natürlich ab, das habe ich schon mal erläutert. Aus 10% werden eben dann 7% und plus 8, 3% und so weiter. Und damit sind wir spätestens im nächsten Jahr im Normalfall, abgesehen von einigen wesentlichen Branchen wie Gastronomie, Touristik, die aus bekannten Gründen sicherlich die Nachläufer sein werden.
Okay, dann schauen wir in Richtung Berichtssaison. Factset berichtete vor ein paar Tagen über die Erwartung bezüglich eines Gewinnknicks bei den Unternehmen des S&P 500 im dritten Quartal um 20,5%. Mag dramatisch klingen. Andererseits bedeutet das natürlich auch, je niedriger die Messlatte hängt, desto leichter können die Unternehmen diese überspringen und desto höher sind die Chancen für positive Überraschungen. Wie ist Ihr Blickwinkel auf die anstehenden Berichte für das dritte Quartal?
Mich interessieren sie eigentlich gar nicht, denn das sind alles Verzerrte durch die Ereignisse des Lockdowns und die Einbrüche im zweiten Quartal, sind alle Zahlen aus dem Ruder gelaufen. Mich interessiert allein, was haben die Unternehmen oder die Chefs der Unternehmen gelernt? Was haben sie daraus für Konsequenzen gezogen für ihre Firmen? Und wie sieht deren Sicht per 2021/22 aus? Allein daran werden wir erkennen, wo wir investieren können und wo wir nicht investieren können. Und es gibt leider einige Unternehmen oder große Konzerne, die vor einer entscheidenden Neustruktur stehen. Das sind die sogenannten Dinosaurier, wie ich sie nenne, die alle mehr oder weniger schnell sterben werden. Genauso wie die Amerikaner es schon vorgemacht haben. Und nun stehen einige Deutsche ebenfalls vor der gleichen Konstellation. Das wird spannend.
Herr Wernicker, ich wende mich noch mal kurz an das Publikum, liebe Zuschauer. Bevor wir gleich noch auf eine Reihe von Einzelwerten schauen, ein kleiner Bonustipp für Sie. Sie wissen ja vielleicht, dass wir in der vergangenen Woche am Donnerstag, dem 8. Oktober, das große Wernicker-Webinar mit Hans A. Wernicker und Heiko Thieme. Wir hatten viele Teilnehmer, haben positives Feedback bekommen. Danke. Nun war das ja eine kostenpflichtige Veranstaltung und insofern wollen wir natürlich nicht die ganze Veranstaltung einfach public, öffentlich stellen, aber einen Einblick wollen wir Ihnen oder einen Eindruck wollen wir Ihnen schon ermöglichen, allerdings nicht als öffentlichen Link, zum Beispiel bei YouTube, sondern als nicht gelistetes Video bei YouTube. Wie können Sie dort hineinschauen? Über einen Videolink, den wir in den nächsten Wernicker Newsletter einbauen wollen, also eine Ausgabe vom 16. Oktober, jetzt am Freitag. Wenn Sie den Wernicker Newsletter noch nicht abonniert haben, melden Sie sich gerne an über unsere Website www.wernicker.info. Nun weiter im Text. Herr Wernicker, Reuters hatte dieser Tage Interessantes zu berichten über die beiden Bankengrößen Deutsche Bank und Commerzbank, und zwar bezüglich der Eigentümerstruktur. Capital Group hat die Beteiligung an der Deutschen Bank über einen zweiten Fonds auf mehr als 7% erhöht. Die Capital Group erhöhte bei der Commerzbank auf über 5%. Wie bewerten Sie das Timing der Amerikaner bei den deutschen Bankengrößen?
Die Amerikaner haben wenigstens ein Gefühl dafür, wie eine Bank umgebaut wird und wie die bisherigen Erfolge einzuschätzen sind. Ich vermute, dass Sie da einen besseren Einblick haben als die gesamte deutsche Öffentlichkeit, die ja nun mal hinsichtlich der Banken eine besondere Stellung insgesamt in den vergangenen Jahren eingenommen haben. Beide deutsche Banken sind nun mal Universalbanken. Diese typische deutsche Bank, also die Universalbank, bedarf einer anderen Einschätzung und auch einer anderen Konstruktion, um wieder auf die Beine zu kommen, wenn ich diesen Ausdruck mir erlauben darf zu sagen. Jeder für sich kann es besser. Jeder mit einem anderen zu kombinieren, ist unglaublich schwer. Sie können eine deutsche Bank, eine deutsche Bank, Commerzbank wie auch die andere, nur sehr, sehr schnell schlecht mit einer anderen verbinden. Die Italiener Unicredit haben das in Bayern ganz gut gemacht, indem sie zwar die Mehrheit oder 100% übernommen haben von der Hypovereinsbank, aber im Wesentlichen die Bank Bank sein lassen, nämlich eine bayerische Bank. Also, wer die Deutsche Bank kauft, dann muss sie total kaufen, geht gar nicht anders, und muss sie arbeiten lassen wie eine deutsche Bank im eigenen Land, nämlich Deutschland. Eine weitergehende Fusion ist so gut wie unmöglich. Das gleiche gilt für die Commerzbank. Also ich schaue mir das ganze Spiel an. Da muss ich sagen, am Ende können wir nur gewinnen, sowohl bei der Deutschen Bank wie bei der Commerzbank, also im Kurs, entsprechend dem, was sich die Investoren denken. Aber riesige Fusionen halte ich für äußerst problematisch, auch aus rechtlichen Gründen. Das Bankrecht in Spanien und in Frankreich und in Italien ist anders als in Deutschland oder in einem anderen Land. Autofirmen kann man gern miteinander verbinden, Banken nur sehr, sehr schwer. Aus diesem Grunde haben alle bisher gemieden, sich in diese Konstellation einzukaufen, wenn ich das so sagen darf. Und deshalb bleibe ich eher etwas vorsichtig. Kurzum, ich bin zuversichtlich, dass die beiden Banken das einigermaßen schaffen werden, um wenigstens Gesprächspartner zu sein für Kooperationen mit anderen. Das würde möglich sein, mit Minderheitsbeteiligungen. Das reicht, um eine Bankverbindung aufrechtzuerhalten oder zu intensivieren. Das wäre denkbar, mehr nicht.
Schauen wir auf Fresenius. Die Aktie ist ja hier vor kurzem eigentlich schon ein Thema gewesen, beziehungsweise das Unternehmen. Ein Kritikpunkt von Ihnen, Herr Wernicker, war ja der Aufsichtsrat. Nun sollen doch mit der Hauptversammlung 2021 tatsächlich offenbar Anpassungen im Aufsichtsrat vorgenommen werden. Dazu gehört der Austausch des 82-jährigen Aufsichtsratsvorsitzenden sowie des 76 Jahre alten Chefs des Prüfungsausschusses. Reicht das aus Ihrer Sicht aus für eine strategische Frischzellenkur? Sollte man dem vorgreifen oder sollte man auch jetzt eher noch an der Seitenlinie bleiben?
Es ist die Voraussetzung, die ich genannt habe, und Gott sei Dank wurde sie ja gestern oder vorgestern erfüllt. Die alten Herren müssen gehen, das ist nun mal so. Und Herr Sturm hat meines Erachtens dadurch mit der Verlängerung seines Vertrages auch im freien Raum, nun das zu tun, was Fresenius machen muss. Entweder muss sie sich teilen in Kabi und in Kliniken, um auf diesen Gebieten schneller voranzukommen, oder aber sie müsste direkt aktiv im Markt andere größere Unternehmen, also ebenfalls in diesen beiden Bereichen, kaufen, übernehmen oder sogar ein drittes Bein aufstellen, wenn das zum gesamten Konzept passt. Kurzum, Herr Sturm hat alle Möglichkeiten jetzt, die einst der Schneider vor etwa 12, 14 Jahren schon hatte und erfolgreich umgesetzt hat, und nun den nächsten Schritt zu wagen, aus Fresenius eine noch größere, jetzt nenne ich mal Gesundheitsgruppe, zu bilden. Das macht Sinn. Okay. Schöner wäre es wahrscheinlich, eine Teilung vorzunehmen vorher, Kliniken in andere Bereiche, um jedem die Möglichkeit zu geben, gesünder zu expandieren. Dann hat der jetzige Fresenius-Aktionär mit Sicherheit mehr davon.
Herr Bernecker, Sie hatten vorhin schon das Stichwort Dinosaurier bemüht, und das dürfte ganz gut zu unserer nächsten Aktie passen, nämlich ThyssenKrupp. Die Restrukturierung dieser Stahl- und Industriesen scheint eine Never-Ending-Story zu sein. Reuters zufolge ist die Chefin Martina Merz auch für eine Staatsbeteiligung für das Stahlgeschäft durchaus zu haben, oder es wäre für sie denkbar. Große Freudentränen scheint es allerdings auch bei diesen Optionen auch auf der politischen Seite nicht unbedingt zu geben. Das wirkt in der Summe nicht unbedingt so, als hätte das Management alle Instrumente an der Hand, um den Kahn wieder flott zu bekommen mit den normalen, üblichen Instrumenten. Wie geht es nach Ihrer Erwartung weiter bei ThyssenKrupp, und was bedeutet das für die Aktie und die Aktionäre?
Frau Merz steht vor einer sehr schwierigen Entscheidung. Rein rechtlich ist eine Insolvenz zwingend. Daran kann man nicht vorbei. Das sagt Ihnen jeder Anwalt und jeder Kenner der Situation. Die Frage ist, kann man eine andere Lösung finden, um 27.000 Stahlwerker, die im Falle einer Insolvenz sicherlich auf 50% oder irgendeine ähnliche Größenordnung ihrer Altersversorgung verzichten müssten, denn das würde ja im Falle einer Insolvenz so sein. Dies zu entscheiden, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber die Gewerkschaften bestehen darauf. Und darin liegt der Druck auf die Politik, um diese Zahl, die ich gerade genannt habe, zu retten. Soll also der Staat Thyssen retten, noch einen Fall retten, um dann irgendwie eine weitergehende Lösung zu finden, die schon deshalb schwierig ist, weil Kapital nötig ist oder eine Entschuldung. Diese Altersvorsorge bei Thyssen hat noch eine besondere Problematik. A, in der Höhe. Sie ist eine der komfortabelsten Lösungen im Ruhrgebiet, die es überhaupt gab oder noch gibt. Und B, sie rechnet sich ja, diese Altersversorgung rechnet sich ja an der Kapitalisierung, an den Kapitalisierungszinssatz, mit der Folge, dass diese jetzt in der Bilanz stehende Vorsorge sich bei einer Zinserhöhung im Markt, sagen wir in 5 Jahren, deutlich reduzieren würde. Das ist ja das Gleiche wie bei Lebensversicherung auch. Wie groß ist also tatsächlich das Risiko auf 5 Jahre in der Annahme, dass die Zinsen sich ändern? Kurzum, der echte Nettowert der Vorsorge würde sich deutlich reduzieren. Ob man dies im Zuge einer Insolvenz irgendwie rein rechtlich herauslösen kann, vermag ich nicht zu sagen. Aber Sie erkennen daran die äußerste Problematik, wie man sich um dieses Thema nun jetzt in Düsseldorf und in Essen, rangeln muss. Ich drücke mich mal sehr vorsichtig aus. Aber ich bleibe dabei, es ist nichts anderes, es ist eine politische Lösung und hat nichts mit Betriebswirtschaft und sonst mehr zu tun. Denn löst man dieses Thema, indem man insolvent geht, dann ist natürlich der gesamte Stahlbereich jederzeit in eine Auffanggesellschaft zu übertragen, genau wie die anderen Beteiligungen mit angemessenen Bewertungen etc., wie das nach deutschem Recht ja möglich ist. Und dann würde der Stahlsektor immer noch Stahl bleiben in Duisburg, Bäckerwerth oder die anderen Beteiligungen, die es da noch gibt. Sie merken daran, das ist ein sehr komplexes Thema. Ich halte mich raus, ich bin raus und sage einfach mit den Gedanken, jetzt warte ich ab, was auf der politischen Ebene entschieden wird. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ich möchte es aber dann noch mal so ein bisschen konkreter herunterbrechen auf die Aktie. Wenn man investiert ist in der Aktie, was soll man tun? Jetzt noch raus oder soll man das einfach durchhalten?
Ich habe gesagt, wer hoch investiert ist, soll halbieren. Eine Restposition behalte ich auch, ich persönlich auch. Das ist für mich ein Lotterielos.
Herr Wernicke, Börse ist ja ein Antizipationsmechanismus und so kann es ja im Vorfeld der Berichtssaison ganz reizvoll und spannend sein, auf die jeweilige Kursentwicklung zu schauen, was dort vorab in die Kurse eingearbeitet wird. Und vier Aktien möchte ich unter diesem Blickwinkel ein wenig anleuchten. Steigen wir ein mit Lanxess. Auf den tiefen Kniefall folgt ja eine sehr steile Erholung und anschließend eine Konsolidierung auf Höhe, also auf hohem Niveau, sagen wir mal, relativ zum Tief. Am 5. November soll es die Zahlen für das dritte Quartal geben, die Q3-Ergebnisse. Bei der Aktie liegt bei ungefähr 52,50 €, die charttechnische Messlatte sozusagen oder der Deckel auf dem Topf. Wie sehen Sie die kurz- und mittelfristigen Perspektiven bei Lanxess?
Lanxess ist bei Bayern ausgegliedert worden mit dem Schwergewicht synthetischer Kautschuk. Das reicht jetzt nicht. Herr Zachert muss sich überlegen, ein zweites Bein aufzubauen, um als Lanxess als insgesamt als Chemieunternehmen weiterzuentwickeln. Oder aber er baut die Kautschuksparte weiter aus. Das ist wohl schwieriger. Er kommt nicht umhin, genauso wie Covestro, das ist ja der zweite Fall von ehemals Bayer, nach vorn wirklich Geld in die Hand zu nehmen, um sinnvolle Beteiligungen, die strukturtechnisch zu Lanxess gehören, wahrzunehmen. Und das wird ohne Eigenkapital, also ohne Bezugsrechte, nicht gehen. Mit Krediten alleine geht das nicht. Die deutschen Analysten und der deutsche Markt muss sich daran gewöhnen, dass Geld in die Hand genommen werden muss, um teure Unternehmen sinnvoll zu kaufen, um selbst zu wachsen. Das ist schwierig und für viele neu. Aber ohne dem geht es nicht. Also ich bin voller Hoffnung, dass Hans Sachert demnächst am 5. was sagt, welche Ziele er konkret im Auge hat. Das allein ist entscheidend. Nicht die Zahlen für neun Monate. Die haken wir ab.
Nächstes Chart, Schlaglicht ist Pfeiffer Vakuum. Ebenfalls auffällig, die Aktie pirscht sich an den Widerstand bei ungefähr 180 € heran. Wie sehen Sie hier die weiteren Chancen?
Der Spiritus Rector ist ja die Familie Busch und insbesondere Frau Busch mit ihren Brüdern. Und sie ist ja eine sehr kreative Frau und sehr hartnäckig. Und die wird natürlich alles tun, die beiden Firmen Busch und Vakuum zusammenzubringen und läuft auf ein Übernahmeangebot oder eine Fusion hinaus. Könnte auch sein, dass beide dann einen Merger machen, das heißt, beide fusionieren zu einer Einheitsgesellschaft, die dann auch am Markt bestehen bleibt. Diese Option lasse ich mal auf, das kann ich aber nicht beurteilen. Sinnvoll gemacht, strukturpolitisch richtig und ergäbe ja ein Unternehmen, das schon zur Hightech-Klasse, wenn ich so sagen darf, in Deutschland gehören würde. Wäre eine schöne Ergänzung.
Chart, Schlaglicht Nummer 3, Norma Group. Befestigungsschellen, Verbindungselemente, das klingt jetzt nicht unbedingt nach Hightech und nicht besonders spannend. Die Zahlen für das erste Halbjahr waren sowieso ein Desaster, aber auch diese Aktie zeigt einen reizvollen Chart. Eine der reizvollsten, würde ich sagen, im SDAX. Wie beurteilen Sie diese Aktie? Ist hier sogar ein Vorgriff auf den charttechnischen Ausbruch denkbar und sinnvoll?
Für alle Autozulieferer, direkt oder indirekt, spielt alle die gleiche Herausforderung eine Rolle. Die bisherigen Produktionslinien oder das Kerngeschäft reicht nicht, ist nicht ausreichend. Ich muss also ein zweites Bein schaffen. Norma versucht es jetzt in Richtung E-Mobility oder sogar weiter in die Brennstoffzelle sich auszudehnen, soweit ihr eigenes Know-how reicht oder möglicherweise zugekauft werden kann. Das sind so die typischen Fälle, wo ich sage, ich setze allein auf die Qualität des Managements, nicht auf die Zahlen, ich wiederhole mich jetzt. Was fällt denen ein? Was können wir machen mit unserem bisherigen Know-how? Was können wir zukaufen? Oder ein ganzes Unternehmen? Oder bieten wir uns für einen Merger an? Also das sind die strategischen Entscheidungen, die jetzt da stehen. Mit diesem Chart, da schaue ich eigentlich nur auf den Chart. Da muss ich sagen, kann ich nur noch gewinnen. Okay. Schlicht und einfach.
Okay, dann kommen wir zu der vierten Chartaktie, nämlich Befesa. Ist ja eher so ein Mauerblümchen im SDAX als Recycling-Dienstleister für gefährliche Reststoffe aus der Stahl- und Aluminiumwelt. Ist man natürlich auch relativ nah dran an der Old Economy. Die Story wirkt vielleicht nicht unbedingt sehr sexy, aber Recycling ist ja im Grundsatz natürlich schon ein aktuelles und auch relevantes Thema. Und mit einem so speziellen Geschäftsmodell und auch mit erhöhten Eintrittsbarrieren sollte man die Aktie ja vielleicht nicht voreilig abschreiben. Wie sehen Sie hier das Chance-Risiko-Verhältnis?
Berzelius war ja früher mal der Name Berzelius und war eine Tochter der Metallgesellschaft und hatte immer eine, sagen wir mal, relativ stille Position, weil das ja ein sehr spezifisches Feld ist. Hier kommt es darauf an zu sagen, die insbesondere wird ja BVS in China tätig sein oder jedenfalls sind sie schon dort und sie haben ein klares Geschäftsfeld, das sich allein aus dieser Materie ergibt. Hier kommt es darauf an zu sagen, wie oder dem Markt mitzuteilen, wie sehen wir die Entwicklung in diesem Feld, was kein anderer ermessen kann, weil das so speziell ist. Und welche Erwartungen hegen wir selbst? Und was, jetzt bin ich wieder beim alten Thema, wollen wir tun? Wollen wir nur bei unseren bisherigen Geschäften bleiben, die 100 Jahre alt sind, technisch verbessert, aber im Wesentlichen 100 Jahre oder etwas mehr? Oder wollen wir uns verbreitern? Wollen wir weitergehen? Das ist also eine Zukunftswette. Und der Börsengang war ja richtig, die Aktie, aber bisher hört man wenig. Ich muss also als Firma dem Markt mitteilen, durch geeignete Kapitalmarkttage, durch Informationen, durch PR-Maßnahmen, wie auch immer. Dem Markt muss ich mitteilen, was ich bin und wie ich weiterkommen will. Dann wird auch darauf gewettet, wenn ich so sagen darf, oder investiert. Das gilt für sehr viele Unternehmen dieser Größenordnung, die einfach technisch gut sind, solide sind, aber nicht besonders charmant im Markt auftreten.
Herr Bernke, eine Zuschauerfrage möchte ich noch an dieser Stelle aufgreifen, die uns Anfang des Monats erreichte. Es ging um Bayer und Royal Dutch. Nun ist Bayer hier im Bernecker TV auch schon in der letzten Zeit hinreichend angeleuchtet worden, würde ich sagen. Aber schauen wir auf Royal Dutch. Es geht um die Frage, ob diese Aktie nicht antizyklisch und auf Sicht von 3 Jahren ein Investment wäre. Auf dem aktuellen Niveau, so wie die Frage uns erreichte. Wie schauen Sie auf Royal Dutch? Wie schauen Sie auf den Ölmarkt? Ist das tatsächlich für Sie eine antizyklische Wette mit einem langfristigen Anlagehorizont?
Aus Öl auszusteigen ist erstens zu spät, neu einzusteigen vielleicht etwas früh. Die Stabilisierung des Ölpreises auf der Ebene rund 40, also für beide Sorten, WTI und Brent, ist eine Ausgangsbasis. Denn natürlich hat BP recht, ich darf da etwas ausholen. Wenn man grundsätzlich davon ausgehen muss, dass die Nachfrage nach Öl die früheren Dimensionen nicht mehr erreichen wird, und mithin eine Stabilisierung des Ölverbrauches in der Welt im Wesentlichen in diesem jetzigen Größenordnung liegt. Wenn das so richtig ist, was im Zusammenhang mit E-Mobility zum einen und auch aus der Chemie heraus anzunehmen wäre, dann bedeutet das, wir haben mit einem stagnierenden Ölmarkt zu tun, der in seinen Preisbildungen davon abhängt, wie die Förderleistung der wichtigsten Länder, also OPEC jetzt zusammengenommen, mit einem Anteil von ungefähr 27% und natürlich Russland als größter Anbieter im Markt selbst, eine Preisfindung probieren. Die Russen wollen Menge verkaufen, aber egal zu welchem Preis. Die Saudis wollen einen Preis haben, der deutlich höher ist und der muss hin. Das ist eine Existenzfrage für die gesamten OPEC-Länder. Das muss man wissen und das ist ernsthaft. Denn unter 60, rund 60 Dollar bedeutet für alle diese Länder, dass sie a, ihre Haushalte nicht mehr finanzieren können, dass sie b, ihre Ölgelder, die berühmten Ölfonds, langsam abbauen werden. Und in diesen Ölfonds liegen eine Menge Aktien, und zwar europäische, deutsche und amerikanische Aktien. Das hat zur Folge, dass wenn es wirklich zu einem Preiskampf käme auf der Basis 40, dauerhaft, sind alle diese Ölgelder, Ölfonds oder Petrodollarfonds, wie wir sie so gern genannt haben, stehen alle zur Auflösung. Schrittweise. Aber das bedeutet ein Rückzug in Größenordnung, die ich lieber nicht nennen möchte. Also, wir bewegen uns bei Öl auf der einen Seite versorgungsmäßig, wie gerade gesagt, und zweitens auf der Ebene der Folgekonsequenzen, die ich gerade umrissen habe. Mein Informationsstand ist, das kann ich gern sagen, aus den OPEC-Kreisen in Wien, dass eine Stabilisierung des Preises um die 60, 55, 60 angestrebt wird und auch auf dem Verhandlungswege erreicht wird. Aber wir haben Araber am Tisch, wir haben Russen am Tisch, wir haben keine Europäer am Tisch, wir haben auch die Amerikaner nur bedingt am Tisch, das muss ich klar sagen. Und wir müssen darauf achten, was deren Interesse ist und wie wir uns, die Europäer, darauf einstellen. Eine komplizierte Lage. Aber einfach mit Charts zu operieren oder mit irgendwelchen Tendenzen, dass der Ölverbrauch oder das Jahrhundert des Ölverbrauches oder des Öls insgesamt zu Ende ist, das sind Formulierungen, die kann man in die Bildzeitung setzen. Okay, damit kann ich leben.
Okay.
Also, das Ganze ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Ich werde darüber gelegentlich berichten. Die kürzere Einschätzung lesen Sie in der nächsten Aktienbörse, Seite 8.
Herr Bernecke, vielen Dank für Ihre Gedanken, Ihre Ausführungen. Liebe Zuschauer, wir sind ans Ende dieses Gesprächs gekommen, dieses Themenchecks gekommen. Ich erinnere nochmal an den Bernecker Newsletter. Bestellen Sie diesen gerne, wenn Sie noch nicht dabei sind. Es ist ein kostenloser Infobrief und verschaffen sich darüber gerne ein Ticket, um einen Eindruck vom Bernecker Webinar zu bekommen. Das war's für heute. Wir dürfen Ihnen noch einen richtig guten, sehr erfolgreichen Tag wünschen. Machen Sie es gut. Bitte beachten Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise. Die Veröffentlichungen werden von der Hansa Bernecker Börsenbriefe GmbH erstellt. Sie dienen ausschließlich der Information und sind kein Ersatz für eine klassische Anlageberatung. Mit den Veröffentlichungen wird weder ein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung eines Wertpapiers oder Anlagetitels unterbreitet. Die in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Einschätzungen zu den Wertpapieren stellen keine Empfehlung dar, sich in den beschriebenen Wertpapieren zu engagieren. Die in den Veröffentlichungen gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Die Hansa Bernecker Börsenbriefe GmbH übernimmt keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in den Veröffentlichungen vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassungen der Autoren und der Redakteure dar und können sich jederzeit ändern. Solche Meinungsäußerungen bzw. Änderungen müssen nicht veröffentlicht werden. Technische Analysen geben ebenfalls ausschließlich die Meinung der Redakteure wieder und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Mitarbeiter in Aktien oder sonstigen Anlageinstrumenten, die besprochen werden, selbst investiert sind. Jedoch kommen sie ihrer Tätigkeit mit einem Grad an Unabhängigkeit nach, die der Höhe des Risikos für die Beeinträchtigung von Interessen der Leser, Zuschauer oder auch Zuhörer angemessen ist. Eine Vergütung von Unternehmen, deren Werte in den Publikationen besprochen wurden, findet nicht statt. Die vergangene Entwicklung besprochener Wertpapiere und Anlageinstrumente ist nicht notwendigerweise maßgeblich für die künftige Performance. Der Wert jedes Investments kann sowohl sinken als auch steigen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. Im Einzelfall kann auch ein Totalverlust nicht ausgeschlossen werden. Auch könnten Veränderungen von Devisenkursen negative Wirkung auf Wert, Kurs oder Gewinn von Investments haben. Bei Investments, für die es keinen anerkannten Markt gibt, könnten Investoren Schwierigkeiten haben, diese zu veräußern oder zuverlässige Informationen über den Wert oder das Ausmaß des Risikos, dem ein Investment unterliegt, zu erhalten. Die Veröffentlichungen dürfen weder vollständig noch teilweise nachgedruckt oder in ein Informationssystem übertragen oder auf irgendeine Weise gespeichert werden, außer im Falle der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die Hansa Bernecker Börsenbriefe GmbH. Die Weiterleitung der Veröffentlichungen ist untersagt. Davon ausgenommen sind Video- oder auch Toninhalte, die wir selbst über Social-Media-Kanäle wie zum Beispiel YouTube, Facebook etc. veröffentlichen. Vielen Dank.